Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen beim Vortrag von Andreas Fritsche zum Thema Ansible Reporting.
Wir Dankeschön. Haben
ein bisschen Platz. Sag Bescheid, wenn was ist, dann laufe ich los. Ach so, Fragen am
drin. Wir können noch zwischendurch, also weil ich habe ja einen Langvortrag, wir haben auch ein bisschen Zeit. Ich versuche ja auch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen in die Demo reinzugehen. Also wir hetzen vielleicht nicht ganz so rein und hoffe, dass wir ein bisschen auch vielleicht ein bisschen Interaktion gehen können, weil ich fange ja quasi auch schon vielleicht mit Interaktion an. Die erste Frage, benutzt denn jemand Ansible? Okay, also irgendwie. War das ein Handzeichen dort vom VOG? Herzliche Grüße auch mal an alle hinter im Background, die hier auch den Chemnitzer Linux-Tage aufrechterhalten und die man nicht sieht, die irgendwo im Hintergrund arbeiten und alles. Deswegen auch mal von meiner Seite herzlichen Dank. Genau. Also erstmal gibt es ein großes Interesse dran, wahrscheinlich ein bisschen besser die Logs zu lesen. So ungefähr sieht das vielleicht manchmal aus. Es sind jetzt hier so ein bisschen, links ist so ein bisschen, das ist eine Logdatei. Da steht alles Mögliche drin, auch mit einem Free gesetzt und hier mal rechts ein Ping, der läuft da auch fehl. Hat es jemand gesehen? Sind alle fehlgelaufen? Nein, einer war grün. Ja, wenigstens die, also wenn man schon ein bisschen Farbcodierung hat, schon toll. Aber das waren jetzt ungefähr 10 Stück. Wenn man sich überlegt, das hat man über mehrere tolle Anzeige. Ne? Gut, da fahren wir weiter. Weil im vorigen Vortrag hatten wir es auch schon. Wer kennt denn die unterschiedlichen Strategien? Free, Linear, Host, Pinned? Ja, das sind schon weniger als die Ansible-Benutzer. Genau. Ja, ne, also linear ist meistens so dieser eingestellt, wurde vorhin auch schon richtig erklärt, bedeutet entsprechend auch noch der Resell-Anzahl, wird immer der nächste Task erst dann ausgeführt, wenn alle durch sind. Ne? Und also quasi ein Task geht erstmal wirklich in die Reihe rüber, nach auch den Serials, standardmäßig um die 5. Und erst wenn wirklich der hinterste ist, geht man in dem nächsten Task weiter. Hat natürlich wenigstens eine schöne Sache. Im Log stehen die Tasks wirklich nach. Erstmal Task 1, dann Task 2, dann Task 3. Bei Free würfelt er ein bisschen, wenn der eine ein bisschen schneller ist, dann darf der machen, dann kann er schon mal einen Task 2 machen, obwohl der andere noch am Task 1 hängt, aber bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Wird aber das sozusagen im Logging ein bisschen unschön. Host Pinned ist ein bisschen ähnlich wie Free, sieht die Anzeige auch ein bisschen anders dann halt aus, liest sich auch nicht mehr ganz so toll. Da muss man dann halt schon, wenn man in der Anzeige sucht oder im Log sucht, ein bisschen kreativ sein. Da komme ich schon wieder mal, also ich habe jetzt vorher auch jetzt zwei andere Vorträge gemacht und die Leute scrollen trotzdem irgendwie viel im Terminal rum und machen. Jemand sucht Strategien irgendwie im Terminal? Crep. Also wie in der Ausgabe dann? Also du pipest das gleich durch Crep durch. Okay. Also ich muss manchmal sagen, also für schnelle Sachen, deswegen steht es bei mir, Vim. Also ich mache dann mir ein Vim-Terminal auf und dann gehe ich wieder hoch in das andere Terminal-Fenster und suche dann mit Vim. Oder halt auch im Tmux suche ich mir dann rum. Also ich habe fast alle Sessions in einem Tmux, weil auch manchmal einfach die Verbindung schlecht ist. Das sind zweierlei. Oder man kann, wenn entsprechend der Terminal da ist, gibt auch Möglichkeiten im Terminal-Backlog zu suchen. Gut, du krebst das durch und pipest es dir dann gleich mit T in eine Datei rein, weil du es da noch brauchst. Achso, nur die Fehler. Okay, ja, aber es ist vielleicht immer so eine Variante für, wenn man alleine arbeitet, das ist bestimmt möglich. Manchmal ist es aber so, sage ich so, ja hier, ich habe einen Fehler, kannst du mir mal helfen? Wo kriege ich den Output her? Wo kriege ich die Fehler her? Wo kann ich sagen, links? Ne? Dann sage ich vielleicht demjenigen noch, ja, ich habe das und das gemacht. Das heißt, ich kann es nicht nachstellen. Vielleicht immer mal so ein Problem. Ne? aber das ist ja an sich auch, wäre kein Problem. Man kann sie natürlich schon erstmal im Ansible Log speichern. Dann hat man auch so eine riesige Datei, wo man das macht. Ja, okay. Und da gibt es halt dennoch eine Lösung. ARA, das ist ein Akronym. Und es nennt sich selber irgendwie so, meinte so eine Assistentin, das könnte man als Blackbox-Recorder bezeichnen. Also habe ich mal weitergeguckt. Also Blackbox-Recorder ist eine Indie-Elektropop-Band aus den 90er Jahren. Nein, es ist nicht. Also, es ist ein Recorder. Es nimmt wirklich nur auf. Es nimmt nicht auf. Ich kann nicht nochmal den Play nochmal starten, nichts, irgendwas. Ich kann mir das angucken, auf verschiedene Weisen. Entweder in einer CLI, in einer API oder einer UI. Aber sonst nicht. Ne? Also ich kann mir das nochmal anhören, aber ich kann selber nichts machen. Ja? Und da kommen wir auch zu den Aufgaben von ARA. Es sammelt, es speichert und es zeigt an. Gut. Mehr braucht es doch nicht. Man muss ja nicht alles übertreiben. So. ARA ist in Python 3 geschrieben. So. Und wie manche sind, benutzt es damit auch immer Django. Und damit auch bedingt nutzen sie dann ein Django Database Modell. Und damit steht zur Verfügung SQLite Default, MariaDB, MySQL oder ein Postgres. Weil vorhin schon die Frage kam, ja, aber wie skaliert denn das SQLite? Die schreibt doch nur sequenziell. Das ist sozusagen die Default-Einstellung für, wenn ich das alleine benutzen soll, nehme ich eine SQLite-Datenbank, weil ich ja selber ja auch nur mit meinem einzelnen Playbook-Run dort reinschreibe. Kein Problem. Ne? Wenn ich das mehr machen will, gibt es Strategien, die man aufbauen kann. Entweder das Datenbank-Backend ändern oder mehrere Instanzen aufbauen. Also es gibt da verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Gut, dann kommen wir weiter. Wer hat denn schon mal sein Callback-Plugin angepasst oder geändert? Ah, da hinten. Ja. Kurze Frage. Erstmal, also den anderen sagt aber Callback-Plugin irgendwas? Nichts. Okay, machen wir erstmal kurz dazu. Also ein Callback-Plugin ist, als Ansible hat irgendwann auf eine Plugin-Struktur umgestellt, um modular Anpassungen vornehmen zu können. Sozusagen gibt es einfach eine Schnittstelle, das übergebe ich, da ist ein Plugin dabei und das gibt quasi dann, macht, evaluiert oder macht die Anzeige, also das Plugin beschrieben ist. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, also ich kann mir zum Beispiel, standardmäßig gibt es halt ein Mail-Plugin, also Mail-Callback-Plugin, das bei Fehler eine Mail schreibt, ich könnte mir eine Chat-Nachricht schreiben lassen, ich kann es ins Plunk rein knallen lassen. Es gibt verschiedene Plugins. Es gibt aber auch immer bei den Leuten immer auch ein Guideline, wie ich mir selber anfangen kann, ein Plugin zu schreiben. Ne, aber man kann auch die Farben anpassen, man kann auch mal die Anzeige anpassen. Also manche mögen vielleicht eine YAML-Anzeige, manche mögen gar kein JSON und kein YAML, sondern nur wenn halt. Man kann es halt auch anpassen, dass man nur die Fehler angezeigt bekommt und den Rest gar nicht. Da muss man gar nicht kreppen. Das könnte man machen. Also nur alles, was gut ist, wegwerfen und nur das Böse anzeigen. Dann spart man sich möglicherweise einen Grepp. Ja. Ne, also so kann man auch mal eine Anzeige machen. Ne? Das sieht dann ein bisschen anders aus. Ja. Okay. Kommen wir mal kurz, ne, also wie arbeitet es jetzt? Wir haben, vorne gibt es den Layer 8, dann gibt es die Anwendung, die spricht über das ARA, also über das Callback-Plugin mit dem ARA, da ist ein API-Server dahinter. Das habe ich ja kurz erwähnt, da ist die Django-Database-Modell dahinter, in welche Datenbank das geht. Wenn das wieder zurück, gibt es ein Result in das Frontend, setzt wieder einen Hook und dann wird bestätigt, dass der Task weggeschrieben ist oder der Event weggeschrieben ist und dann geht das weiter. Jetzt kann man sich fragen, hat das Einfluss auf die Performance? Kurze Antwort, ja, natürlich hat das Einfluss auf die Performance. Wird es dadurch ein bisschen länger laufen? Ja, wird es etwas länger laufen. Es gibt von dem Entwickler selber auf der Seite Performance-Messungen, die das zeigen, die aber auch mit einer ein bisschen älteren Version und einer älteren Python-Version noch sind, sind ein paar Sekunden mehr, die das braucht. Also wenn man die nicht hat, dann wäre möglicherweise ARA keine Lösung. Aber ich denke mal, die Vorteile könnten dennoch überwiegen. Ja, Frage. Nein, insgesamt. Also der hat da eine Messung gemacht insgesamt und wie viel ist, und der will selber auch nochmal mit einer Hochperformante mit einem Gunikron davor setzen, also die Applikationssache zu machen. Also der hat wirklich gemacht, und dann ist das jetzt, sagen wir mal, mit, müsste jetzt lügen, aber das waren glaube ich so 200 Hosts oder so, und dann sind das ungefähr 40 Sekunden, glaube ich, dann mehr gewesen oder so. Ja, also im Vergleich, also da gibt es wirklich, aber wer sich zu Performance und Ansible, könnte ich eh nochmal verweisen, ich hatte letztes Jahr dazu einen Vortrag gehalten, es gibt aber andere Möglichkeiten, das zu optimieren, und auch ist die andere Sache ja auch, welche Python-Version man einsetzt, also da, die ist meistens entscheidender als nochmal das Callback-Plugin. Genau. Kurze Installation, also so sieht die wirklich aus. Also das ist in sich einfach durchzuführen. Gibt ein fertiges Docker-Image, was man, also ein Container-Image, was man sich laden kann. Ansonsten kann man es mit Pipe installieren, oder halt unten, das ist, wenn man bloß den Client braucht. Bei rechte Seite oben wird der Server mit installiert. Und unten nur den Client, den braucht man nur, wenn man zum Beispiel ein verteiltes System hat, dann braucht man ja vielleicht nur noch die Clients. Okay. Genau, und dann gibt es die Möglichkeit, wie konfiguriert man das? Also das Einfachste ist wirklich, wenn man losstarten will, man hat das irgendwo bei sich lokal mit Pipe installiert, dann macht man einfach einen Export Ansible Callback Plugin und Python 3-M ARA Modul. Und dann ersetzt er dieses, was er jetzt in der unteren Zeile, den Path zu dem Callback-Plugin, ist genau der Python-Aufruf, der dem das macht. Netter Hinweis kurz, wer das selber schnell mal ausprobieren will. Solltet ihr selber noch ein anderes Callback-Plugin verwenden, das wird dann jetzt da überschrieben. Ich sehe, du hast jetzt nur ein Pfadangabe. Es gibt, also wenn man zum Beispiel eigene schon Callback-Plugins zum Beispiel in seinem Repository hat, würden die jetzt nicht mehr genommen werden. Dann muss man den Aufruf ein bisschen noch anpassen, indem man noch das Komma setzt und den weiteren Pfad einfach noch dazufügt. Ne? Ja, dann machen wir eine API-Client offline. Also er schreibt dann quasi ohne den API-Server rein, gebe an, wo die Datenbank des SQL-Lite liegt. Das ist jetzt wirklich für mich jetzt als Entwickler oder als Tester schnell mal was zu machen. So, ganz schnell aufgesetzt. Ich kann das darüber auch natürlich auch einzeln auch trotzdem auch einfach über den HTTP-Client schieben. In dem Fall jetzt erstmal alles auch wirklich unabgesichert. Man kann das alles noch absichern, man kann SSL hinterlegen, aber das ist ja wirklich jetzt für den einfachen Start vorgesehen. Genau, lauscht meistens auf Standardport 8000. Ja. Also die Konfiguration ist wirklich, damit man starten kann, für einen einfachen Start, keep it simple. Also wirklich, da ist nicht viel zu machen. Man kann mehr machen, wenn man möchte. Okay. So. Habe ich mir jetzt mal auch überlegt, was man vielleicht machen könnte, um das hier zu demonstrieren. Also ich habe 10 Container aufgebaut, habe dann sozusagen natürlich auch noch rechts ein Inventory-File gebaut im YAML, weil in dem vorigen Vortrag war immer nur von Ini gesprochen. Nein, man kann auch Inventory-Files in YAML oder JSON schreiben. Ja, so, wer das irgendwann mal nachstellen wollen, es gibt quasi zu diesem Vortrag ja einen Link auf eine GitLab-Seite, da habe ich gestern Abend noch diese Testumgebung hochgeladen, also wer das irgendwann mal selber nachstellen möchte, bei sich schnell mal testen, ist das möglich. Ja, und damit man auch irgendwie was sehen, habe ich mir irgendwas überlegt. So einen kleinen Chaos-Monkey. Also irgendwie mit ein bisschen Shuffle, dass irgendwie Abbrüche da trotzdem ja da sind und Weiterläufe sind, damit man irgendwie was sehen. Und die Task habe ich einfach dennoch benannt, damit man irgendwo hinkommt. So. Und jetzt gucken wir uns gleich in der Live-Demo an, was wir in der Web-UI zu den einzelnen Tasks sehen können. Wir können auch ein bisschen größer machen für Leute mit schlechten Augen. Ist es hinten zu erkennen? Okay, gut. Man sieht, dass ich gewisse Sachen auch noch kurz davor gemacht habe. Man sieht auch wann, wo. Genau. Also, man sieht unterschiedliche Aktionen, die am 27. durchgeführt wurden am Abend. Ja. Ich kann hier die Action sehen, alles, was man so von so einer Oberfläche kennt, kann man, wenn man hier was anklickt, gibt es Aktionen. Sich sollte das jetzt auch hier dann immer die Action und die Duration wieder sortieren. Ja. Gucken wir mal weiter. Also genau, hier oben habe ich eine Filtermöglichkeiten, wieder zu deinem Fall. Dein Krepp-Fall habe ich jetzt gemacht, aber dennoch habe ich die Möglichkeit, weil ich ja die ganzen Ausgaben habe, nicht nur den Failed-Fall, sondern, okay, gibt es nichts, ne, gibt es noch was vielleicht als Running, auch Running ist gerade nichts, ne, dann kann ich hier einfach auch noch Zeit-Einschränkungen haben. Es ist halt quasi erstmal da. Gut. Wir haben Möglichkeit weiter, das Reporting. Ne, also wir haben jetzt gesehen, es gibt dort, hier sehen wir erstmal die Hosts, bei denen irgendwas passiert ist. Warum? Kann sich jemand kurz erklären? Wir sind jetzt quasi in einem Task und der ist nur auf diesen passiert und bei dreien haben wir einen Change und bei zweien ist ein Skip. Und natürlich könnten wir jetzt auch gucken, warum wurde das geskippt. Wer möchte, kann das im Playbook nachgucken. Also es gibt eine Event-Klausel, eine Forts-Klausel, Inventory Host nehmen länger 4, dann wird das einfach nicht ausgeführt. Das ist jetzt wirklich einfach nur ein Spielding, um einfach mal irgendwas zu produzieren, um was zu haben. Aber ich sehe, was hat zugeschlagen? Also wer hat das selber so schnell in seiner Konsolenausgabe oder in seinem Log gefunden? Warum das geskippt ist oder an welcher Variable das jetzt hing? Also, man sieht hier jetzt auch, wo im Playbook-YAML hier ausgeführt ist. Also, wo sind wir? An welcher Position? 175 könnten wir rein. Können wir uns das anklicken? Ja, natürlich können wir uns das anklicken. Aha. Also wenn sich das Playbook in der Zwischenzeit selbst geändert hat, ich habe es jetzt hier da und ich kann gucken, was war hier jetzt das Problem. Ne? Also wenn jetzt irgendeiner selber schon Änderungen reingebracht hat, die irgendwie nicht sind, dann sage ich, na, du hast ja selber was geändert, was hast du denn da? Das ist doch gar nicht so im Main-Branch drin. Ich kann mir das angucken, ne? Und das zeigt mir auch hier, wo wir sind. Was können wir noch? Ja? Ja, ja, also natürlich bei den Skips passiert keine große Ausgabe. Beim Change macht er dennoch den kompletten Output da. Den siehst du jetzt hier, was dennoch passiert ist, die RAW-Parameter. Und auch hier würdest du jetzt, wenn wir jetzt noch einen Standard in oder na, hier noch hätten, oder wäre jetzt das hier mit dabei. Aber das würde er auch hier nochmal in diese einzelnen Sachen rausmachen, auch in den Standard-Outlines würde dir das nochmal extra anzeigen. Ne? Also oben die Sachen und nochmal schön aufgearbeitet. Also die Frage ist, ob er das JSON dann in einem Pretty JSON macht. Ich hatte es eigentlich in Erinnerung, dass es genauso oben umbricht wie oben die Module Args, macht er das ja auch schon im Pretty JSON draus. So ist das eigentlich auch da. Ich bin mir da auch nicht sicher, ob du die Ausgabe nicht auch wieder sogar noch mit einem Parameter versehen kannst, ob du dann das nicht sogar dennoch in einem kompakten JSON bekommen kannst, wenn du darauf mal Lust hast. Genau, also wir sehen jetzt hier in dem Fall nicht so viel, aber wir sehen also im Output jetzt nichts, weil die Shell-Skripte keinen wirklichen Output erzeugt haben. Ja, man sieht jetzt erstmal hier oben nochmal eins, kurz zu der Anzeige. Also wir haben Playbooks, Host, Task und die API. Also wer gerade noch in dem vorigen Vortrag war, das ähnelt sich irgendwie. Das können kann das andere Produkt auch. Was kann man? Man kann sich die Hosts anzeigen, dann hat man eine Host-Sortierung, dann sieht man gewissen Status zu verschiedenen Läufen, was so halt passiert ist. Ja. Dann kann man sich auch den Host nochmal anzeigen lassen, den Report. Das kann man auch, wer diese Host-Facts nicht haben möchte, kann das auch ausschalten. Also nicht nur, dass man es im Gefferfact ausschalten kann, das ist ja ein Gefferfacts, nein, das hat nicht. Man kann auch sagen, selbst wenn ein Gefferfact läuft, speichere einfach die Facts nicht. Wenn die Kisten sich manche vielleicht solche Deployment-Fuck haben, dass die Dinger alle 5 Minuten wieder weggeworfen werden, warum soll ich mir merken, wie die Kisten vielleicht aussahen? Man kann es speichern, man kann es nicht machen, aber ja. Also man hat Informationen zu dem Host, man sieht, welche Python-Version, also das ist schon gewisse Sachen, welches hat, wie viel Tasks laufen, wie viele Results. Keine Records, ja. Gut, dann gehen wir nochmal hoch. Also, fangen wir an. Playbooks, ne? Also nochmal kurz eins. Frage, ja? Die Frage war, klappt das auch mit Custom Facts? Die Sache ist ja, hast du die Custom Facts jetzt dennoch mit quasi modulmäßig eingebunden, dass du die selber wie einen erweiterten Gaffer Fact machst? Ja, dann nimmt er ja trotzdem die auch da ist die Möglichkeit, dann nimmt er ja quasi das, was vom Gaffer Facts zurückkommt, speichert er quasi ab. Auch das kann, also du kannst es nicht nur ein- und ausschalten, du kannst auch sagen, welche Sachen du willst. Du könntest jetzt auch hier zum Beispiel einstellen, den Gaffer Fact möchte ich nicht, aber ich möchte meine Custom Facts haben. Also das kann man über das ein bisschen RE machen. Wie es dann in dem Fall wäre, was man da, wie man das genau benennen müsste, müsste man nachgucken. Aber an sich ist das Möglichkeit, dass ich auch sage, ich möchte das Netzwerk nicht speichern. Noch eine weitere Frage, ja? Was passiert, wenn sich die Facts im Playbook nochmal einsammelt und geändert hat? Das sind jetzt die Gaffer-Facts. Wenn die Facts sich zwischendurch ändern, rufst du ein extra, da war ja die Frage, rufst du jetzt nochmal einen Task auf, der sozusagen nochmal den Setup startet und die Gaffer-Facts nochmal durchlaufen lässt? Oder wie sammelst du denn die Facts dann ein? Also wenn du nochmal wird er irgendwann die, auch da würde ich sagen, die Gafferfacts einfach wieder aktualisieren. Also dann aktualisiert sich die RAM-Belastung oder die CPUs oder irgendwas. Also du könntest damit auch eine Art Monitoring bauen, wenn du das willst. Aber ich glaube, dafür ist jetzt Ansible nicht die Lösung. Aber genau, also das ist jetzt, also das ist sozusagen immer auch der letzte Gaffer-Fact-Stand, den wir gesehen haben. Auch die RAM-Auslastung und die CPU-Belastung, die ändern sich. Wenn du natürlich mal sagen, du hast am Anfang, also du würdest vorher in Gaffer-Facts machen, würdest dein Python aktualisieren und danach nochmal in Gaffer-Facts machen, sollte dann im Gaffer-Facts, also in dieser Übersicht, natürlich die neueste Python-Version drin, also die sollte er finden, ob er die schon benutzt, müsste man sehen, weil ja der sich ja auch am Anfang trotzdem ja merkt, ein bisschen was Ansible, das ist ja wieder eine Ansible-typische Sache, mit welchem Interpreter er am Anfang startet. Ja. Auch dort hinten nochmal eine Frage, ja? Also die Frage ist, kann man die Filter weiter sortieren? Moment. Also du kannst natürlich hier weitere Filtermöglichkeiten angeben. Also du kannst das sozusagen einfach, das ist ja jetzt unten ist ja nur der Fehlstatus und du kannst den Filter noch auf weitere Sachen eingrenzen. Das sind jetzt die vorgesehenen Sachen, auf die du eingrenzen kannst. Auf den Path, auf den Namen, also wenn das jetzt zum Beispiel, du hast deine Hosts, die kommen und gehen, aber die haben vielleicht ein gewisses Schema, dass die einen bestimmten Namen enthalten, dann könntest du die auch darüber zum Beispiel filtern. Der Status des gewisse Sachen über Labels lösen oder Records lösen, da kann man auch ein bisschen vorgreifen, dann machen wir dann einfach bei dem Full. Genau, also was ist möglich denn noch, dass ich einem Task oder in gewisse Sachen Labels mitgebe, damit sind die anklickbar und dann kriege ich nur alle Events, die mit einem Label versehen sind. Ja. Wie man das machen, zeige ich gleich, wie man ein Label setzen kann. Genau. Machen wir gleich hier unten. Also hier siehst du mal als Beispiel, was ich für Labels gesetzt habe, dass du verschiedene Eigenschaften zum Beispiel auch als Label dem Gerät mitgebe, also dass ich sage, gib mir bitte alle Linux-Mint-Systeme, also das OS als Label mitgebe, den Pull-Modus, also Pull, kann man doch vielleicht noch später dazu. Ich habe hier mal einfach noch auch den Branch-Namen mitgegeben, weil auch das meine Erfahrung aus dem Betrieb so ist, dass Kollegen dann kommen und sagen, ja, ich habe da ein Problem, mein Ansible-Lauf lief nicht durch. Und wie war dein Aufruf? Den haben sie noch und dann versuchst du es nachzustellen, aber das geht nicht und die sind nie in Main gewesen, die waren in irgendeinem Feature Branch oder im Develop und haben sich gewundert, warum es nicht geht. Deswegen, wenn man auch selbst zusammenarbeitet, sind das so Features, die man mitgeben kann, auch so, nicht nur mit ARA, das kann man ja auch so wegspeichern, ist ein nettes Gimmick. Ja. Nee, du kannst, also diesen kannst du jetzt nicht negieren. Also das hier, ne, das ist ja jetzt der, den Status kannst du. Ja, bei Namen, wir haben, also wir können ja mal noch gucken, zu sagen, das meinst du, ob es irgendjemand gegeben hat, der hier reingepappt hat, der nicht. Also es gab keinen anderen User außer Fritti, das ist meine Persönlichkeit, der hier irgendwie in die Datenbank reingeschrieben hat. Irgendwie gerade auch ein bisschen beruhigend. Ja. Oder der Angreifer stellt sich cleverer an. Okay, nein. Ja. Ja, also wir sind jetzt quasi, waren jetzt hier bei Playbooks, genau, auch bei den, hier oben können wir auch nochmal Task suchen, ne, den Task-Namen, Task-Action, das war jetzt vielleicht das, was ein bisschen mehr an deine Frage wäre, kann ich dann gucken, wenn ich weiß, was die Antwort ist oder welche Action das war, könnte ich darüber auch wieder filtern oder auch den Playbook-Namen, irgendwelche Playbook-IDs mitgeben. Also ich habe innerhalb der verschiedenen Möglichkeiten in den Reitern, ne, also innerhalb von Playbook, innerhalb von Task und Host, habe ich unterschiedliche Filtermöglichkeiten, weil die verschieden akkreditiert sind. Ne. Okay, aber auch hier sehe ich, habe ich wieder genau Tags. Da machen wir vielleicht mal. Benutzt denn irgendjemand bei Ansible Tags? Es sind nicht so viele immer. Ja, zufrieden damit? Nee, oder? Also es hat vielleicht auch immer so ein Beispiel. Aber ich kann mir, was hier ist, ich sehe zu dem, was ist Nummer eins? Ich sehe zu diesen Tasks, die ich habe, die Tags. Er sagt jetzt einer, ja, klar. Was ist jetzt das Thema? Nutzt jemand Rollen und Tags? Okay. Klappt denn ein Ansible Playbook minus List Tags auf die Rolle? Nimmst das Playbook, zum Beispiel eine SiteYAML, das ist ein Include Role und in die Rolle oder mehrere Rollen haben Tags. Nein, genau, es klappt nicht. Es nimmt nur den Tag von dem ersten Playbook, was man angibt. Und die verwendeten Tags klappen nicht. Würde jetzt der Laie sagen, na gut, dann nehme ich Grab und durchsuche meine Rolle nach den Tags. Oder man hat die Möglichkeit, wenn die Läufe durch sind, ich sehe, mit welche Tags waren. Und jetzt eins, ich habe hier eine API oder ich habe auch eine CLI. Die Informationen sind da. Darüber kann ich entweder grabben oder ein JQ anwenden, damit komme ich an die Informationen. Damit kann ich mir fast eine Doku bauen. Das ist wirklich nicht nur, damit kann man sich fast eine Doku bauen. Damit habe ich eine Tech-Doku gebaut über unsere ganzen Rollen, welche verwendeten Tags wir da drin haben. Damit die Leute wissen, mit welchem Task welcher Tag funktioniert, damit ich den skippen kann oder den inkludieren kann, damit das auch funktioniert, weil ein List-Tags über Rollen halt nicht geht. Ja. Okay. Dann gehen wir mal wieder rüber. Lass mal zum. Achso, nicht. Wenn wir jetzt vielleicht. Ja, ne, also bei irgendjemanden sieht irgendwie so die Anwendungen aus. Ja, okay, dann machen wir mal die. Vielleicht einfach. Okay, machen wir nochmal. Also, wir können uns die Sachen alle auch anzeigen lassen auf der Konsole. Normal defaultmäßig die auch die Anzeige kann ich mir konfigurieren, ob das jetzt eine Tabellenausgabe, ein reines Text, also wieder ein Textbase ist für Leute, die dann auch einfach drauf einen Krepp laufen lassen wollen, oder ein JSON-Output kann ich mir machen. Machen wir mal einfach kurz mal eine Hilfe. Was alles möglich ist. Also ich kann mir für die Hosts die Metriken anzeigen lassen, ich kann Plays löschen, ich kann, also Plays sind halt auch nochmal gelabelte Sachen einfach nur. Ich kann mir Informationen halt zum Playbook anzeigen lassen, wer auch, was ich machen kann. Ich kann natürlich auch Playbooks, die ich immer drin habe, auch mal löschen, weil ich irgendwann mal was löschen möchte. Records sind ähnlich, sind nochmal ein anderes gelabelte Sachen. Kann man die einzelnen Results oder die einzelnen Tasks jeweils dazu anzeigen lassen. Das hier ist alles nur ARA. Das betrifft alles nur die Aufzeichnungen. Also das Playbook ist das aufgezeichnete Playbook. Das, was wir auch in der UI gesehen haben, Dings. Was du aber ja gesehen hast, auch in der UI, ich kann mir detailliert trotzdem anzeigen lassen, wie sah der Aufruf dieses Playbooks zu dem Zeitpunkt aus, kann ich, weil das in dieser Datenbank ist, in dem Fall jetzt bei mir, es ist auch dann noch nur eine SQL-Datenbank, ist das alles irgendwo enthalten. Natürlich muss man auch, deswegen ist es auch gut, dass es Delete gibt, natürlich irgendwann, dass man auch mal aufräumt, weil man irgendwann ja sonst so haufenweise Müll hat. So. Also man kann auch über die Konsole wunderbare Sachen machen. Ich hoffe, jetzt kommt mal. Machen wir ein Playbook. Okay, Zoom. Ja, ich bin in einem Vim-Terminal, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Ja, okay, also um hochzukommen, also das mache ich wirklich manchmal, auch wenn ich ARA habe, manchmal dennoch schnell, bloß mal kurz zu gucken, ob jetzt ein Fehler ist, nehme ich das, weil ich vielleicht unten an irgendwas, jetzt nicht in dem Fall wie hier jetzt, vielleicht an dem Inify arbeite oder so, sondern meistens am Playbook und das hinten ausführe. Gut, und dann können wir uns mal die 24 merken. Ich muss noch mal kurz gucken. Also es gibt, ich habe mir, was ich vorhin schon gesagt habe, ich habe mir eigentlich schon einen Helfer geschrieben, um Informationen zum Playbook oder die verwendeten Tags vom Playbook zu holen. Da muss ich nur die ID angeben, aber das Skript habe ich jetzt gerade hier noch nicht runtergeladen. Das liegt halt noch im Git, aber ich habe jetzt gerade keine. Ich gucke gleich nochmal. Okay. Also es ist, wie gesagt, kurz möglich, auch mit der CLI weiter zu arbeiten und Informationen über die CI zu holen. Genau die gleichen Informationen, die man auch in der UI hat, aber halt teilweise besser aufgearbeitet, finde ich, mit einem JSON oder einem Text, um damit Konsolenanwendungen drauf zu gehen. Ja? Ob er selber putzt? Nein, also das, du musst ja schon irgendeinen, also du musst das ein Job-Event schon irgendwas laufen lassen, weil also es muss schon irgendwas getriggert sein, dass das selber läuft. Ne? Also der ARA nimmt ja auch erstmal nur an und dann schreibt rein. Und da ist, also wenn du einen Job einrichtest, ist das möglich. Genauso wie ein Backup-Job, wenn du die Postgres. Also wenn du zum Beispiel das besser aufbaust mit einem Postgres und da Jobs hast und da auch was löschen willst mit irgendwas, kannst du das machen. Aber so der jetzt erstmal nicht. Kann aber auch sein, dass es noch kommt. Ne? Okay. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir hatten es schon gesehen, wir hatten Labels gesehen und noch Records können wir uns gleich nochmal angucken. Wie setze ich die? Ganz normal, ich ermittle mir halt irgendwie eine Variable, die registriere ich mir und dann gibt es halt die Möglichkeit, wenn ich das installiert habe, also ARA installiert habe, kann ich halt ARA Record machen, gebe einen Key, wie der Key heißen soll und ein Value mit. Ich kann mir das auch nochmal speichern, dass ich es vielleicht im Log sehe. Aber das in dem Sinne, dieser Teil ist halt, um ein AR-Record zu geben, also den Namen und ein Value. Da habe ich wieder eine Trennung. Und das oben nur als Bestimmung, als Beispiel, wie ich an die Variable komme. Das gleiche geht auch mit Label. Dann heißt es halt ARA-Label, die Funktionalität steht präsent. Ich kann die aber auch löschen. Also ich kann die auch über Playbook über den State halt wieder löschen, genau. Kann ich die Labels wieder mitmachen. In dem Sinne hat man es ja gesehen, es ist ja wie halt so ein Akquirierer, dass ich dort wirklich eine Einsortierung habe. Und wenn ich die Labels lösche, dann gibt es einfach diese Begrenzung einfach nicht mehr. Ja. Kurz, wer kennt Ansible Pool und wer benutzt es? Super, es ist die meisten irgendwie, also oder anders, irgendwie haben es doch schon mal alle gehört, aber wirklich benutzt dann keiner. Es ist nicht benutzbar. Ja, wahrscheinlich. Wenn es keiner benutzt, ist es wahrscheinlich nicht benutzbar. Für alle, die es nicht kennen, Ansible Pool ist halt, man ruft auf dem Client selber den Ansible-Lauf auf, hat dort auch das zum Beispiel das Git-Repository, also ein Repository, dort sind die Playbooks vorhanden und das führt er aus. Was hat man natürlich, selbst wenn man es loggt, also wenn man es in eine Log-Datei reinschreibt oder Standard-Out oder irgendwas hat, man hat es alles dann auf diesem einen Host. Also man weiß manchmal ja gar nicht, was lief mit dem Teil. Gerade wenn man bei Ansible Pool vielleicht ja ein Task, also irgendwie ein Grundaheber hat, der alle 30 Minuten oder früh erstmal guckt und irgendeinen Ausbau. Ja, wie lief denn der? Da bietet sich das wirklich an noch. Links, ich mache einfach den entsprechenden Task, gebe ich die API-Verbindung an zum Ansible ARA und dann sammelt er das alles zusammen ein. Für so einen Aufbau, wenn man mehrere Hosts hat, die dagegen pullen, bitte nicht die Standard SQL-Lite-Installation verwenden. Das könnte unter Umständen zu Problemen führen, um es jetzt mal nett auszudrücken. Ne? Also da vielleicht lieber das Backend ändern. Aber es gibt auch da, selbst mit SQLite Möglichkeiten, da noch was zu machen. Also der Entwickler hat da was vorbereitet. Auch ich bin dabei, dafür mal Testumgebungen zu bauen. Die werde ich demnächst auch noch hochpushen. Also auf der Seite ist dann auch demnächst vielleicht da so ein Spielblock, Playbooks und Docker-Umgebungen verfügbar, oder besser gesagt Podman-Umgebungen. Ja. Also was ist, also dokumentierte Läufe, aber natürlich braucht es immer die Netzwerkverbindung auch immer jeweils von dem Host zu dem Ansible ARA. Ne, also das muss man immer auch im Hinterkopf haben, weil manchmal ist das ja auch in vielen Umgebungen gar nicht erwünscht oder erlaubt, dass alle von irgendwo nach irgendwo hingehen. Ne? Vielleicht ist es auch deswegen, dass es nicht benutzbar ist, weil, dass die Hosts nicht von überall hinkommen und dann vielleicht auch noch selber alle ihre Repositories auschecken dürfen oder so. Ne? Ja, gucken wir mal vielleicht. Kennt denn jemand Ansible Rulebook? Wird weniger und benutzt? Nein. Also, auch das habe ich, versucht, das nochmal nachzubauen bei mir, die jetzt hier auf der Maschine. Hier läuft es gerade, reines Ansible Rulebook läuft leider nicht, wegen Abhängigkeiten. Was macht Ansible Rulebook? Es lauscht halt auf irgendeinem, also man konfiguriert quasi eine Art Port, einen Event-Port oder irgendwas, wo ein zum Beispiel vielleicht eine HTTP-Anfrage reinkommt und daraufhin wird ein Event gestartet und dann läuft ein Playbook-Lauf. Ja. An sich für viele Sachen vielleicht für DevOps interessant, die eh schon irgendwo eine CI/CD-Pipe mit Git, mit Webhooks haben oder irgendwas, um darüber was weiter anzustoßen. Da ist das möglicherweise auch eine nette Idee. Kann man es dafür verwenden? Ja, gut, also noch Pull. Also ist oben Überschrift falsch, ist es, wir sind gerade ja bei Playbook, bei Runbook. Ja, es dokumentiert halt wirklich nur den Lauf, auch den Playbook. Welches Event das jetzt war, kennt er nicht. Er kennt halt nur wirklich die Informationen vom wirklichen Playbook. Die Information davor kann Ansible ARA quasi aktuell nicht, selbst wenn sie bekommt, kann er sie aktuell nicht verarbeiten. Er kann mit den Informationen nichts anfangen, selbst wenn die mitkämen. Ne? Also somit ist er wirklich der Fokus auf den Playbooklauf. Ich weiß nur, der Playbooklauf war erfolgreich oder er war nicht erfolgreich. Ja. Genau. Auch in CI und CD-Pipelines kann man die Sache auch so einbringen. Ja. Also wir können, ich mache jetzt mal die Folien zu Ende, dann können wir nochmal gucken, ein bisschen vielleicht eine Präsentation. Also ich hatte ein paar Pulls auch vorbereitet, Container. Okay. Also für wen ist denn jetzt wirklich Ansible ARA vielleicht aus meinen Augen interessant? Also auf jeden Fall für Plattformteams, die für andere bereitstellen. Also wenn man das für irgendwelche Kunden auch bereitstellt, die das ausführen und die dann aber auch erwarten, hey, hier funktioniert was nicht, ich habe doch das aufgerufen, bietet sich das an. Weil man dann nachgucken kann, was hat er wie aufgerufen, das zeigt man vielleicht noch, dass wir auch die Aufrufe haben. Also mit welcher wir das wirklich aufgerufen hat. sollte es doch jemanden geben, der vielleicht Ansible Pool auf vielen Servern verwendet. Genau. Für alle, denen die normale Standardanzeige im Fehlerfall nicht die beste Wahl ist. Oder halt auch manchmal in dem JSON Not durchzukriegen. Also wie ich selbst gehört habe ja jetzt, dass manche Leute im AWX-Umfeld, im vorherigen Vortrag, das mit Copy-Paste und dann in irgendwelche Editor hauen oder durchkreppen. Ja. Entwickler, die komplexe Playbooks debuggen müssen. Also da nehme ich es auch selber, auch weil man sieht, wo ohne irgendwie immer mitzugeben, --Vs anzugeben, welche Variablen verwendet worden sind. Ich habe auch die Möglichkeit zu sehen, die Laufzeiten meiner Tasks, meiner Playbooks rauszubekommen. Also wenn was irgendwo lange läuft, wer das ist. Also ich kann mir auch die Langläufer sortieren. Das ist wirklich manchmal interessant, vor allem wenn man größere Installationen vielleicht oder Konfigurationen macht. Was läuft denn da so ewig? Da hilft einem ARA wirklich gut. Ist klar, könnte auch sein, dass man es irgendwie dokumentieren muss, wie die Läufe waren. Auch da wäre es möglich. Für wen ist es nichts? Also klar, wer ab und zu mal einen Ansible-Lauf macht, also und da nicht viel mitmacht. Nein, also da glaube ich, ist das nicht. Und Nutzer von AWX und AAP, es ist in dem Sinne nichts, weil es zum Beispiel nichts von dem Workflow weiß oder von den anderen, auch beim Rulebook, er weiß nichts von diesen Informationen. Es hat nur Informationen über den Playbook oder über die Task. Deswegen nicht. Wenn der aber sagt, die Informationen aber im AWX-Umfeld zu den Tasks sind mir aber eigentlich zu komplex, die Oberfläche gefällt mir nicht, dann könnte es dennoch interessant sein. Aber seid euch gewiss, ihr wisst nicht, wenn das in Workflow gebaut ist oder die Slices gepappt habt, diese Information kennt ARA nicht. Die wird er euch auch nicht anzeigen. Ja. Um es noch zusammen. Ja. ARA, also der einfache Start, das ist wirklich so einfach. Ein Pip installieren oder einen Docker hochgefahren und das Ding ist da. Und jetzt so, um damit, wenn man das auf seiner lokalen Kiste macht, loszustarten, einfach. Ne, und dann mache ich noch einen Export. Deswegen ist die Hürde niedrig. Ja? Was präferiere ich? Docker oder Pip? Ich verwende selber eher Python und verschiedene Environments mit allen Schmerzen, die man mit Python und virtuellen Environments manchmal so hat, dass man sich wundert, dass man vielleicht noch beim Wechsel von einem Environment ins andere was nicht ganz gecleant hat. Das ist eher Geschmackssache. Ich sag mal so, wenn du es lokal laufen, also wenn ich habe es jetzt hier alles mit Podman aufgebaut, dann habe ich Podman hat erstmal das Teil, ohne jetzt vom Einstieg fand ich es jetzt, kannst du es nicht so mit dem Netzwerk, also musst du erstmal noch mehr die Port machen. Ich glaube, bist du aber genauso schnell durch. Ne? Also wenn du dein Starten machst und machst jetzt noch einen Localhost-Port. Weil was gut ist, du musst dann dir keinen Kopf machen, um dass das dir irgendwie noch irgendwo reinfuscht oder so. Ne? Also von der Seite her ist wirklich der Container am saubersten. Ne? Und für Tests oder für unterschiedliche habe ich ja auch vieles jetzt gemacht, ist es auch mit den innerhalb von, wenn du innerhalb von, sag ich mal, einem virtuellen Netzwerk irgendwas machen möchtest, würde ich auch dafür empfehlen, mach's dann auch alles mit Containern. Ne? Also wenn du jetzt noch irgendwie mal so Testlabs machen möchtest, dann nutzt auch gleich den ARA im Container und gleich dort in dem Netzwerk, wo du rumtestest. Ne, da musst du es nicht nochmal auf deinen Host schmeißen oder irgendwas. Also da würde ich dann schon die Variante gehen. Aber trotzdem, Hürde niedrig bis komplex, ja. Also man kann das natürlich aufbauen bis zu einer unendlichen Hürde. Mit einem Load Balancer davor bauen, die Postgres-Datenbanken hochverfügbar gestalten, API-Keys konfigurieren, SSL. Also wie du das dann weiter aufbaust, ne, alles möglich. Jetzt zur Frage.
Eine Frage.
Wenn ich das Mikro schon mal habe, habe ich gleich zwei Fragen. Zum einen Versionsabhängigkeiten, also weil wir gerade jetzt bei Docker waren, also Ansible ARA Versionsabhängigkeiten, gibt es die? Sind die?
Achso, du brauchst einen Python-Größe 3.9, also das könnte jetzt sein, dann empfiehlt sich auf jeden Fall, wenn du noch ein älteres Python hast, dann nimm lieber einen Container, weil der bringt dann alles mit. Dann hast du höchstens das Problem, dass du trotzdem das Callback-Plugin dennoch zum Laufen bringen musst in deiner Umgebung. Also das muss trotzdem funktionieren. Aber
okay. Zweite Frage, so ein Rollen- und Rechte-Management in ARA, gibt es sowas,
Hast vorgegriffen, oder? Es hat kein tiefgreifendes Rollenrechte-Management. Es gibt noch eine Form des Super-Users, den man anlegen kann, dass nicht alle User alles dürfen. Das kann man machen. Aber deswegen schreibe ich es auch an. Ne? Also, wenn ihr alle in eine Instanz reinschreibt, sehe ich alle Informationen von zu einem User in einer Instanz. Ne? Das ist jetzt. Das ist so nicht gegeben. Auch unten sollte man dann einrichten. Es ist nicht da, müsste man noch drumherum bauen. Es ist halt wirklich ein kleines Werkzeug, nur wenn, muss ich das noch erweitern. Auch solltet ihr das nicht nur für euch, sondern vielleicht für ein Team oder für weitere einfügen, immer noch mal auch der nette Hinweis, redet mit eurem Betriebsrat, weil möglicherweise ist diese Einführung mitbestimmungspflichtig, weil gewisse Sachen die Benutzer tangiert und damit Rechte von Mitarbeitern tangiert werden und da hat halt der Betriebsrat ein gewisses Mitspracherecht. Also für den Hinterkopf, wenn ihr keinen Betriebsrat habt, müsstet ihr nicht fragen, aber alle an öffentlichen anderen auch. Ich glaube, der Personalrat könnte auch in solchen Fällen Mitspracherecht haben. Es sollte die jetzt an einer Universität oder so sein.
Ich komme rum, Moment. Macht es mir einfach, meldet euch rechtzeitig, wenn ihr was habt. Ja.
Also ich habe eine Frage zu Vaults. Da haben wir halt Variablen, die halt, sag ich mal, Tokens haben, Authentication-Tokens. Tauchen die auch im ARA-Report auf und wenn ja, kann ich die irgendwie filtern?
Die Frage, also du willst die Variablen anzeigen. Also nicht anzeigen.
Ich wiederhole das kurz, er möchte nicht, dass deine Passwörter mit da aufgespeichert sind.
Also wenn du den Task mit klar Passwörtern, mit nicht No-Log, also nicht gekennzeichnet hast mit No-Log, woher soll ich denn wissen, dass dein komisches Gestrinkgebubtel ein Passwort ist? Nein, weiß es nicht. Wenn du Task hast und dort zum Beispiel World klar oder SSL Key klar drin hast und dann die Variable mit hast, dann erscheint die. Deswegen ist ja auch da, damit das auch in den normalen Aufgaben und in den Plays oder in den Logs nicht auftaucht, das No-Log setzen. Also das weiß es nicht. Also da ist auch keine Logik irgendwie dahinter, die. Hier vorne noch eine Frage?
Warte, ich komme. Das.
Ja, aber Natürlich kannst du, ja, du hast, du kannst natürlich auf dein Ansible World, kannst du auf dein, pass mal, zugreifen. Aber du kannst ja einen einfachen Task machen, Debug, und dann lässt du dir den World-Inhalt ausgeben. Das verbietet dir ja Ansible nicht. Somit ist das dann im Klartext in deiner Anzeige ja da. Du willst, möchtest ja vielleicht das, den Inhalt dir anzeigen lassen. Wäre ja schlimm übertrieben, wenn du das übertrieben, wenn die Möglichkeit nicht gäbe. Man muss sich nur dann im Klaren sein, wenn ich dies mache und das irgendwo speichere oder also, dass es dann halt irgendwo möglicherweise weiterhin drinne stehen bleibt. Also das Wort bedeutet ja nur, dass es innerhalb deines Repositories abgespeichert ist. Wenn ich darauf zugreife und mir die Sachen anzeigen lassen, kann ich mir die Dinge machen. Also ich habe es jetzt nicht mit, aber ich habe Playbooks da, die quasi dir die Volts auf der Kommandozeile ausgeben. Da gebe ich dann einfach das Ask-Volt-Passwort an und dann gebe ich mir die Inhalte an. Drüben nochmal.
Das ist ein gutes Follow-up. Gibt es eine Möglichkeit zu sagen, ich kann was outputten, was lokal ich mir quasi anschauen kann, aber was nicht in ARA importiert wird? Zum Beispiel zum Debuggen halt. Ich sage, mein Volt-Passwort lasse ich mir anzeigen, aber es soll halt nicht dauerhaft gespeichert werden. Kann ich da irgendwie einen Tag-Label oder irgendwas setzen für?
Ob man es vorher deaktivieren kann, weiß ich jetzt nicht, aber ob man... also was es an sich gibt, dass man ja hier Möglichkeiten hat... müssen wir nochmal nachgucken, wäre, dass man vor diesem Task ja quasi den Output deaktiviert und nach dem Task quasi das Streaming an den Callback-Plugin wieder aktiviert. Das müsste man gucken, ob es das eine extra Task-Möglichkeit gäbe. Das wäre dann so möglich, dass man vor so einem oder mit so einer Klausel-Sachen macht mit das ja und dann habe ich so einen Block, wo das deaktiviert und aktiviert wird. Das könnte ich mir vorstellen, aber kann ich dir jetzt nicht sagen, ob es dieses Modul quasi gibt. Das, ja, also ich sag mal, du könntest es auf jeden Fall mit irgendwas machen, aber musst dir überlegen, dann für so eine Anzeige musst du einmal aktivieren und also einmal deaktivieren, dann möchtest du es ja wieder aktivieren. Also vor jedem so einem Ding was zu machen. Vielleicht ist es da einfacher, dann doch in die Programmierung einzusteigen und dann dafür ein extra Debugging zu machen, was in diesem Fall einfach nicht außer auf das Standard Output Callback Plugin zugreift. Wäre jetzt so meine Idee, dass man dann ein eigenes Plugin, Print Plugin schreibt für so einen Fall, wenn man es trotzdem mal sehen möchte, auf der Konsole nur. Ja. Okay.
Hier ist noch eine Frage.
Ah, ist noch eine Frage. Cool.
Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Habe ich das vorhin richtig gesehen? Werden die Module so gelockt, wie die quasi auch in dem Playbook drin standen? Weil ich habe zum Beispiel gesehen, manchmal stand halt Shell, manchmal stand Ansible Build in Shell. Also wird das...
Ja.
Genau. Also man kann nicht sagen, hier nimm immer FQDN oder so. Es wird genauso...
Nein, es kommt jetzt wirklich auf die Sache drauf an, wie sauber du deine Module angeschrieben hast. Ne? Du meinst natürlich jetzt hier zwecks Sortierung, ne? Also wenn ich jetzt natürlich hier gucke, wo eine Action Ansible Built in Shell, ne, kriege ich natürlich nur die angezeigt. Hat aber natürlich die andere Seite mit. Schöner ist, sehe ich natürlich auch, wenn dort irgendwo nur jemand noch nur Shell stehen hat, kann ich mir den einzelnen auch anzeigen lassen schnell und gucken, wo das Problem, also wo ist es aufgetaucht. Ne, dann sehe ich jetzt auch wieder, in welchem Playbook. Ne, also hier ist der ganze Pfad, welche Zeile. Also der Task, Playbook-Name, die Tags. Also wir können uns ja nochmal kann sich mit den ganzen Sachen wirklich anzeigen. Nehmen wir nochmal,
Ich wollte auch nochmal zeigen.
Okay. Für mich wäre zum Beispiel ein Punkt, wenn ich sage, ich möchte jetzt nach allen Ansible Built-In suchen, ja. Aber wenn das halt dann nicht da drin steht, dann findet der das dann auch nicht? Also wenn da nur Shell halt quasi vorher ist?
Genau, oder
ist
also wenn ich das weiß, nur kurz Shell habe, dann kann ich es nur unter Shell finden. Also der, okay. Für ihn ist das natürlich das, was dort steht. Um es mal so zu sagen, es könnte ja, könnte ja sein, dass Shell auch richtig ist. Warum? Weil der vollqualifizierte Pfad bedeutet ja nur, dass ich mir sicher bin, dass es keine Namensverwechslung gibt. Sollte es nämlich noch ein Modul geben, was Shell heißt, und er im Pfad gefunden wird, nimmt er dieses. So funktioniert Ansible. Der geht einfach, also Ansible ist einfach, geht die Pfade durch und Dings. Also deswegen macht man ja quasi die vollqualifizierten Namen, dass man einfach ein zum Beispiel Copy sagt, ja, ich hätte gerne bitte das Ansible Build Copy und nicht das Ansible von irgendeinem Netzwerk Copy. Dann sagst du, hast du nämlich die irgendwelche Parameter und dann sagt das Modul, ich kenne ja diese Parameter nicht und haut dir irgendwas um den Kopf. Deswegen macht man, ist die Empfehlung auch, das Vollqualifizierung zu nehmen, weil der einfach da den Pfad weiß, wo er guckt. Und wenn nicht, geht er einfach durch.
Entschuldigung, dann eine anschließende Frage daran. Ja. Speichert ARA dann auch ab, welches Modul dann auch genau benutzt wird? Also kann man sich das dann anzeigen lassen oder merkt er sich halt quasi nur den Namen und ich kann nachher nicht nachvollziehen, welches Modul eigentlich wirklich aufgerufen wurde?
Achso, ne, doch. Also. Wenn du. Achso, du willst jetzt noch wissen, quasi den Modulpfad. Also wenn jetzt.
Genau, also ausgehend von deinem Beispiel, wo ja. Du sagst, hey,
wäre jetzt hier dem Modul Action Ansible Build in Shell. Und jetzt möchtest du noch wissen, wo quasi, also jetzt so nicht, du könntest jetzt nur die, also hier so ist jetzt nicht abgespeichert die Pfade. Weil das natürlich von der Python-Version quasi abhängt, ja. Nee, also das findest du jetzt so nicht raus, dass also unter welcher Python, also du kannst es dir nur selber wieder zusammen überlegen, ne? Weil du ja die Python-Version hast und dann kannst du dir das sozusagen nur selber dann zusammen suchen. Aber okay. Dass du jetzt dem weißt, genau wo welches Pfad er gesucht hat, nein.
Okay, nur ich hatte einmal den Fall, wo einer halt so einen Namen nochmal neu definiert hat und dann sucht man sich ewig rum und fragt sich, warum funktioniert es nicht? So. Also,
ja, nur ja ne, aber, das ist ja, aber das ist ja genau das, was, wenn man nur diese kurzen Sachen nimmt, dann nicht, weil er dann irgendwo durchgeht, ja, dann muss man gucken, wo, welches Shell ist, ja. Ich glaube, das ist eher ein Ansible-Thema, ja.
An der Stelle, wer von dem ganzen Berg von Legacy-Code sitzt, Ansible Lint hat eine Fix-Option, die den Pfad entsprechend einfügt.
Das, also, erstens das, aber auch Ansible Lint sowieso auch schön ein paar Sachen noch für, die einem wenigstens Hinweise geben. Also, ich habe es. Ich habe zum Beispiel ja auch, warum Tags auch manchmal problematisch sind, warum man nicht durchgreppen kann. Vielleicht mal nochmal als kurzes Beispiel. Weil, was geht denn alles in diesen Playbooks? weil Ansible selber wahnsinnig gern in allem Möglichen auch auf seine eigene integrierte Ginger 2 Template Engine zugreift, darf man diese Variablen gefühlt überall und nirgends einsetzen und somit auch bei Tags. Denn diese Variable kann ich irgendwo benennen oder Rollenname verwenden und irgendwas. Und damit ist, und selbst wenn ich mir das jetzt überlegen würde, dass ein Ansible List Text, der quasi nur oder ein Crep, dann finde ich solche Sachen, aber ich weiß in dem Fall ja gar nicht, welche Variable, also welcher Wert hinter dieser Variable ist. Ich muss mir das quasi erst wirklich rausrendern lassen. Genau das, was ja Ansible dann macht und das, was dann ARA abfängt, er weiß dann diese Information. Und darüber weiß ich auch genau, wie dieser, zum Beispiel in dem Fall, was dann hinter R-Name, welcher Wert dann gesteckt hat. Also das ist auch so eine Sache. Also Ansible ist schön, mächtig, aber ob man überall die Ginger-Variablen verwenden sollte, bin ich mir nicht immer so sicher. Weitere Sachen noch? Nichts mehr. Ja, also nochmal eins. Also ich werde die Sachen auch diese, also alles jetzt unter Testumgebung ist schon hochgeladen. Da kommt vielleicht auch noch ein bisschen noch was dazu. Da kann man das sozusagen selber nochmal nachspielen. Ich habe auch einen kleinen Puls, also für Ansible Pull Aufbau gemacht, um mal das auch zu machen, Events, alles in einem Docker-Netzwerk dann gegen den Server kommuniziert. Das ist einfach mal zum Spielen, wer damit mal einsteigen will und gucken möchte, ob das vielleicht Ansible eine Möglichkeit, also Ansible und ARA eine Möglichkeit ist. Das werde ich jetzt nicht am Wochenende und wahrscheinlich auch nicht am Montag, weil da werde ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen Ruhe brauchen, aber innerhalb der nächsten Woche werde ich dann die restlichen Sachen hochladen und dann ist das auf der Seite, die da angegeben ist, zum Vortrag verfügbar und dann kann man damit rumspielen. Ansonsten auch gerne Anmerkungen später, dann einfach über GitLab gerne willkommen. Können wir uns da gerne auch darüber austauschen, wenn es da noch Sachen gibt und Probleme. Ja.
Dann vielen Dank. Ja.